Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Sabot-Podcast, einem Podcast-Experiment der Gruppe Sabot 44. Wir sind eine anarchistische Gruppe, die normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten in Neukölln politisch aktiv ist und dort vor allem im Stadtteilladen Lunte verschiedene Veranstaltungen macht. Eine davon ist das politische Café, das wir einmal im Monat haben. Und heute haben wir es zum ersten Mal online für euch. Das heißt, wir diskutieren einen politischen Text und stellen dazu ein Pad online, auf den ihr dann mit uns diskutieren könnt, wenn euch irgendwelche Thesen, über die wir gleich sprechen werden, dazu einladen. Wir werden über einen Text sprechen, der im Lower Class Magazine veröffentlicht wurde, von Peter Schaber, 5 politische Überlegungen zur Corona-Krise.
Tatsächlich nutzen wir das Café, um einen Raum für Diskussionen zu schaffen, weil wir es total fruchtbar für unsere eigene Praxis finden, ins Gespräch zu kommen mit anderen Leuten auch außerhalb unseres Kreises und auch aktuelle Themen zu debattieren. Das ist natürlich jetzt nicht möglich, aber trotzdem wollten wir die Diskussion zumindest in unserem Kreis führen und mit euch teilen. Inhaltlich hat der Text verschiedene Punkte aufgemacht, weshalb wir ihn ausgewählt haben. Und zwar würde ich den so zusammenfassen, dass wir mit der Corona-Krise nicht nur eine bedrohliche Krankheit haben, die sich ausbreitet und wir darauf reagieren müssen, sondern dass auch politisch als auch ökonomisch gerade viel passiert, was aber gleichzeitig auch Krisen sind, die schon bestanden, bevor Corona kam. Das heißt, viele Sachen sind nicht neu. Der Text macht einmal eben ökonomische Faktoren auf, aber auch autoritäre Tendenzen, die zu beobachten sind, rassistische Punkte und so weiter. Also da kommen wir nochmal zu. Corona erscheint, und das fand ich als eine zentrale These, eher als ein Brandbeschleuniger. Das heißt, viele der Krisen, wie ich eben meinte, existierten schon und werden aber jetzt beschleunigt dadurch. Also für viele ja auch viel, also tatsächlich greifbarer als zuvor. Das heißt, Sachen werden viel deutlicher und sichtbarer und interessanterweise wird auch in der Presse total viel berichtet. Eine These, die ich persönlich interessant fand, war die zu Autoritarismus. Die wird auch meines Erachtens, wird darüber gerade viel diskutiert. Und das Interessante ist, also mich hat es tatsächlich erstmal so aufgestoßen, weil ich das Gefühl hatte, dass so getan wird, als würde der Staat jetzt erst autoritäre Tendenzen zeigen, und dem würde ich auf jeden Fall widersprechen. Denn viele Sachen sind ja auch seit Jahren in unseren linken Debatten Thema. Also viele Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind, als auch tatsächlich dieses Jahr, unter anderem beispielsweise das Polizeigesetz und die Verschärfungen.
Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und was jetzt wahrscheinlich so lähmend gerade ist in dieser Situation oder einen erstmal so ein bisschen ratlos dastehen lässt, ist, dass diese Tendenzen, die wir schon seit Jahren beobachten, jetzt noch viel mehr einfach ausprobiert werden können von staatlicher Seite durch politische Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Virus einzudämmen. Die stoßen natürlich erstmal auf so Akzeptanz auf vieler Seite. Andere Stimmen haben auch in der Presse gesagt, es geht zu weit. Also selbst in bürgerlicher Presse wurden so Maßnahmen wie Ausgangssperre in Frage gestellt, ob das Sinn macht. Verschiedene Virologen haben sich ja auch dazu geäußert, inwieweit welche Maßnahmen diesen Virus eindämmen können. Faktisch besteht ja momentan so etwas wie ein Protestverbot. Also dadurch, dass keine Ansammlungen erlaubt sind, sind auch Demonstrationen und Proteste verboten, was natürlich eine außergewöhnliche Situation ist, die wir noch nicht erlebt haben in dieser Form. Und dadurch sieht sich auch die Linke gerade in der Situation zu überlegen, okay, inwieweit können wir unsere Proteste, die vorher bestanden haben, es gab ja viele widerständige Bewegungen, die gewachsen sind in den letzten Jahren, sei es jetzt die Bewegung zu Mietenkämpfen, feministische Proteste, die auf die Straße getragen wurden, oder aber auch Proteste gegen die Festung Europa, gegen rassistische Polizeigewalt oder allgemein, wie vorhin schon erwähnt wurde, gegen diese autoritären Tendenzen, die wir beobachten können, dass diese ganzen Proteste momentan nicht so fortgeführt werden können, erstmal wie es vorher möglich war.
Naja, was klar ist, ist, dass der Staat die große Unsicherheit, die diese Pandemie gerade mit sich bringt, in der Bevölkerung ausnutzt, um, wie du schon sagtest, irgendwie Maßnahmen weiter auszuprobieren und autoritäre Tendenzen zu verstärken. Sei es die Befugnisse der Polizei, sei es Möglichkeiten zur Überwachung, die alle im Namen des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet werden und umgesetzt werden und tatsächlich halt aufgrund dieser Unsicherheit, die besteht vor einem Virus, mit dem wir uns alle nicht auskennen und der irgendwie uns auch Angst macht, natürlich einen großen Zuspruch in der Bevölkerung findet. Allerdings wissen wir schon aus anderen Beispielen, wo solche Sachen hinführen können. Also schon bei Terroranschlägen wie damals der 11. September oder in Frankreich und Spanien. Seit Jahren wurde da immer der islamistische Terror als Grund benutzt, um weiterführende Überwachung oder weitere Maßnahmen von Polizeikontrollen, Grenzkontrollen und so weiter umzusetzen. Und die Gefahr besteht jetzt auch gerade, dass im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes das weitergeführt wird. Und wir haben schon an den verschiedenen Versuchen, die es gab, Proteste umzusetzen oder durchzusetzen, gesehen, dass es dem Staat tatsächlich nicht um den Schutz seiner Bürger vor Infektionen geht, sondern einfach er die Situation, die gerade herrscht, nutzt, um Protest unmöglich zu machen.
Ich fand es tatsächlich auch interessant, also jetzt gerade, wo du das sagst mit dem Beispiel, denke ich an halt so Diskussionen oder Diskurse um Sicherheit, dass das immer gekoppelt ist an Angst. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich nochmal so vor Augen zu führen, was das für ein Moment ist, in dem halt sehr viel Unsicherheit besteht und das sozusagen dann eben ausgenutzt wird. Also und die Gefahr eben besteht, dass es halt dann ausgeweitet wird und auch nach Corona. Ich denke, das ist auch so ein bisschen das Ding, was passiert nach Corona, diese Ebene auch zu bedenken.
Was sich gerade beobachten lässt, ist vor allem dieses Moment, dass eine verunsicherte Bevölkerung scheinbar allen Maßnahmen, die vom Staat kommen, nachgibt, damit das Problem scheinbar gelöst wird, was dazu führt, dass der Staat Maßnahmen benutzen kann, die weitaus autoritärer sind als die Möglichkeiten und Werkzeuge, die er vorher hatte. Obwohl bereits vor Corona das Asylrecht beinahe ausgesetzt war, ist es jetzt eine starke Einschränkung, die noch mehr passiert, und es ist jetzt einfach in der öffentlichen Debatte angekommen, dass man klar sagen kann, als CDU-Abgeordneter, man möchte keine Asylsuchenden mehr aufnehmen, weil die den Virus mitbringen könnten. Es findet also generell eine Verschärfung statt.
Ja, genau. Und dabei ist ja, also es hatte die Genossin gerade schon gesagt, ist ja die Frage, wie sieht dann die Welt nach Corona aus? Diese ganzen Maßnahmen, es gibt viele Sachen, wo schon wieder darüber geredet wird, das zu lockern und wann. Und also gerade zum Beispiel die Kontaktverbote. Aber bei anderen Sachen wie eben Erweiterung der Polizeibefugnisse und der Überwachung gibt es diese Debatte nicht. So, und das, was jetzt gerade passiert, das war am Ende des Textes auch ein zentraler Teil, dass die Entscheidungen, die jetzt gerade getroffen werden, die Sachen, die jetzt passieren, formen unsere Gesellschaft und diese Welt nach Corona. Und aktuell sieht es danach aus, dass es einfach eine noch autoritärere Gesellschaft wird.
Ich glaube, wir müssen uns vielleicht auch einfach mal ein paar Beispiele heranziehen, um das konkret machen zu können, was dort eigentlich gerade passiert und mit welcher Willkür diese Maßnahmen jetzt auch einfach angewandt werden können. Einmal haben ja in den letzten Wochen trotzdem Versuche stattgefunden, halt Proteste fortzuführen, in unterschiedlichsten Formen. Beispielsweise wurde am Cottbusser Tor ein Protest organisiert, wo die Menschen in Zweierteams, also Transpis zum Beispiel, gehalten haben mit 2 Meter Abstand. Die meisten hatten, also ich glaube alle, hatten Masken auf und Handschuhe und haben wirklich in dem Sinne nicht gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen und also ja mit maximaler Vorsicht ihren Protest auf die Straße getragen. Das wurde trotzdem nicht akzeptiert. Die Polizei hat dann die Leute zusammengetrieben. Und ja, viele von den Polizisten hatten selbst auch keine Masken auf oder Handschuhe an, was ja im Prinzip deren Vorstellung entspricht, eine Virusinfektion vorzubeugen, indem sie diesen Protest verbieten. Ein anderes Beispiel wäre die Autodemo, die stattgefunden hat in Berlin, wo es um die Lage an europäischen Grenzen ging. Mehr Vorsicht kann man ja gar nicht walten lassen, wenn man sich in einem geschlossenen Raum quasi aufhält in seinem eigenen Auto. Und selbst dieser Protest wurde gestoppt.
Ich würde dir an dem Punkt auf jeden Fall widersprechen, dass die Maßnahmen willkürlich umgesetzt werden. Also willkürlich vielleicht aus einem Punkt von, es ist sehr unsicher, also die Regeln sind nicht sehr eindeutig, ob jetzt das Sitzen im Park erlaubt ist oder das Spaziergehen mit 3 Leuten, wenn man mit denen zusammenwohnt. Das ist alles sehr unklar formuliert, aber es ist nicht willkürlich, wie und wo diese Maßnahmen durchgesetzt werden. Es hat sich gezeigt, es gibt in einigen Orten Berlins zumindest extrem verstärkte Polizeikontrollen, wo auch gezielt bestimmte Gruppen auch kontrolliert werden, also Menschen, die sowieso schon häufig auf der Straße sind, also deren Lebensmittelpunkt Straße ist zum Beispiel, oder eben gerade in Parks und wo sich Leute aufhalten. Und natürlich, das hast du ja schon angerissen mit den Beispielen, auch eben bei Demonstrationen so. Wir hatten es in unserem letzten Podcast schon so ein bisschen thematisiert, dass also es sehr absurd ist, dass eben da, wo es in Anführungszeichen im privaten Bereich ist, wie bei einer Demonstration, diese Sachen massiv eingeschränkt werden mit Hinweis auf das Infektionsschutzgesetz. Auf der anderen Seite, wenn ich arbeiten gehe, da es dem Arbeitgeber überlassen wird, welche Schutzmaßnahmen sinnvoll sind und welchen Abstand man einhält. Und im Supermarkt oder auf dem Arbeitsplatz diese Regeln ganz anders umgesetzt werden oder kontrolliert werden auch, als wenn es darum geht, Widerstand zu zeigen oder seinen Protest zum Ausdruck zu bringen.
Interessant, dass du jetzt selber auch gesagt hast, der private Bereich, ne, getrennt vom beruflichen. Das ist ja wirklich sowas, was so ein bisschen als ein Naturgesetz gilt, aber eigentlich ja gar nicht ist, ne? So, was ist privat und was ist öffentlich? Und der öffentliche Raum ist ja eh auch in so Mietenkämpfen ja immer wieder thematisiert worden, von wem gehört, also innerhalb so Diskussionen um wem gehört die Stadt. Und an dem Beispiel wird tatsächlich nochmal sichtbar, wie verrechtlich das ist und eigentlich auch reguliert. Jetzt einmal mehr so und noch krasser. Aber ja, ist interessant, wie wir selber da reinrutschen auch, ne? Ich war wenig überrascht über so polizeiliche Maßnahmen. Was mich ehrlich gesagt mehr geschockt hat, oder was heißt geschockt, aber worüber ich eher erschrocken bin, war tatsächlich die Kommentare auch darunter, ne? Also selbst aus linken Kreisen dann sehr viel Kritik gegen diese Proteste kam, was ich, also das fand ich erschreckend. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber mein Gefühl war, dass da schon auch oft so kam, seid ihr bescheuert, wie könnt ihr jetzt auf die Straße gehen? Und da so eine Art Entsolidarisierung stattgefunden hat, obwohl das Versuche waren, also wie du eben auch schon meintest, so, da wurden alle Maßnahmen eigentlich erfüllt, um sozusagen keine anderen zu gefährden und anzustecken. So, und trotzdem erleben die Leute dann eine Entsolidarisierung. Ich fand das schon tatsächlich krass so und auch wenig konstruktiv.
Ja, die spannende Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie gehen wir jetzt damit um? Es gibt auf der einen Seite die Forderung, klar, wir machen weiter große Demonstration, die auf ihre Art kritisch ist, wenn ein Virus da ist. Es gibt auf der anderen Seite die Forderung, wir bleiben alle zusammen zu Hause und tun gar nichts mehr. Also okay, wir bleiben nicht zusammen zu Hause, aber allein zu Hause und tun gar nichts mehr. Aber irgendwie muss man ja weiter Proteste machen können, um gegen das, was gerade passiert, vorzugehen. Denn mit den Gesetzen, die kommen, mit den Demonstrationsverboten, die da sind, mit den verschärften Maßnahmen, die uns alle betreffen, muss es ja irgendeine Form gehen, um dagegen zu protestieren. Ein Beispiel, wie gerade die Diskussion darüber aussieht, wäre zum Beispiel die Diskussion um das 1. Mai-Bündnis, das jedes Jahr die 1. Mai-Demonstration in Berlin organisiert, die selbst normalerweise jeden 1. Mai sagen würden, wir wollen eine Demonstration haben, aber zu diesem 1. Mai in einem Aufruf, den sie geschrieben haben, dazu einlädt, darüber zu diskutieren, wie Protest am 1. Mai aussehen kann, wenn denn nicht eine große Demonstration stattfindet.
Vielleicht als Anmerkung, wir sprechen schon über den revolutionären 1. Mai und nicht die DGW-Demo. Die haben ja schon ganz klar gesagt, dass es nicht stattfinden wird, so. Trotz allen Sachen, die eigentlich gerade so innerhalb, also die sonst auf unseren Transpis stehen würden und auch selbst auf den Transpis der DGB. Trotz dieser Situation, die wir gerade haben, haben sie das abgesagt. Und da finde ich tatsächlich auch spannend, dass sie jetzt dazu aufgerufen haben, in Diskussion zu treten. Ich bin selber auch ein bisschen ratlos. Ich fand jetzt, es gab ja auch mehrere Versuche von Online- und digitalen Protesten. Ich habe da selbst, ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ihr was anderes mitbekommen habt, persönlich jetzt noch nicht so die Best-Practice-Beispiele gesehen, wo das wirklich funktioniert hat, auch eine Öffentlichkeit oder eine Reichweite von Leuten zu erlangen. Auch wenn es spannende und kreative Versuche waren, auf jeden Fall. Und es haben auch einige schon gesagt, es ist einfach nicht dasselbe. Man braucht für genau das, was man da eigentlich auch an Ziel dran bildet, eine Öffentlichkeit. Und die sehen viele eben nicht im Internet.
Ja, ich finde den Aufruf auch spannend. Vor allen Dingen das Argument, wir dürfen es nicht dem Staat überlassen, was wir machen dürfen und was nicht so. Also die Beispiele haben gezeigt, es gab verschiedenste Versuche von der Seebrücke am Brandenburger Tor, am Kotti, genauso wie der Autokorso in Berlin, aber auch in vielen anderen Städten, von einzelnen Transpi-Aktionen über Sachen mit Abstand und so weiter, die alle weitestgehend vom Staat unterdrückt wurden. Viele Versuche, verantwortungsvoll mit der Pandemie umzugehen und trotzdem Protest auszudrücken. So, das wird uns nicht erlaubt vom Staat. Und darauf dürfen wir uns nicht zurückziehen, sondern wir müssen halt gemeinsam eine Form finden, wie wir Protest äußern können. Und da wollte ich nochmal auf dich zurückgehen. Du hattest vorhin gesagt, dass natürlich es da auch so in Entsolidarisierungsgeschichten oder so Kritik auch aus linker Seite gibt, an den, dass sich Leute versammeln oder dass sie versuchen, sich zu versammeln. Und ich glaube, auch da ist einfach eine Sache, dass wir müssen da eine gemeinsame Suche finden. Auch bei uns gibt es natürlich viel Unsicherheit, weil es auch wir unvorbereitet in dieser Krise sind und auch in vielen Punkten unorganisiert in diese Krise gegangen sind. Und müssen jetzt auch da wieder eine Diskussion finden. Und da fand ich den Aufruf von dem Vorbereitungsbündnis des revolutionären 1. Mai sehr wichtig, zu sagen, was kann eine Form von Protest sein und wie kriegen wir Menschen dazu, auch Widerstand zu leisten gegen das, was gerade passiert an autoritären Verschiebungen und es nicht einfach so hinzunehmen und sich auch wieder zu stärken und aus dieser Unsicherheit und dieser Hilflosigkeit und Ohnmacht, die diese Krise gerade über uns ausbreitet, auch wieder rauszukommen.
Ich finde es auch richtig gut, dass jetzt so eine öffentliche Debatte darüber losgetreten wurde, weil tatsächlich, glaube ich, viele der Proteste, die stattgefunden haben, relativ unbemerkt abgelaufen sind. Es gibt noch 1000 weitere Beispiele. Es gibt ja so Einzelfälle, wo Personen zum Beispiel im Internet dazu aufgerufen haben, irgendwas zu unternehmen gegen die Kontaktsperre und dafür dann verhaftet wurden und Wohnungsdurchsuchungen hatten. Oder andere, wo sich einfach jemand geweigert hat, von der Parkbank aufzustehen, wo er mit großem Abstand zu der nächsten Person saß und nur gelesen hat, verhaftet wurde, daraufhin, weil er es nicht eingesehen hat, sich nochmal auf eine Parkbank gesetzt hat, wieder gelesen hat, nochmal verhaftet wurde und mit 2 Anzeigen gegen das Infektionsschutzgesetz in der Tasche wieder entlassen wurde. Was einfach so zeigt, es gibt so kleine Proteste und es gibt wahrscheinlich momentan in der Bevölkerung viel mehr Ablehnung oder an Fragestellen der Maßnahmen, die passieren, von denen man noch gar nichts mitbekommt. Deswegen finde ich es gut, dass diese Debatte jetzt online gestartet wurde und die ist ja auch sehr offen, dass man jegliche Proteste ausprobieren kann. Sie beharren nicht auf einer Demonstration. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass es vielleicht in der Gesellschaft ein viel größeres Misstrauen in die politischen Maßnahmen gibt, als wir es für möglich halten, weil das, was immer so gesagt wird in den Medien, dass es Zustimmung dazu gäbe und alle Leute es großartig finden, wie wir als Gesellschaft zusammenstehen, zeigt ja auch nur einen Ausschnitt aus der Gesellschaft. Und ich denke, da ist wahrscheinlich noch viel mehr, von dem wir nichts wissen. Einige Sachen sind ja auch schon super präsent, wie Arbeitskämpfe natürlich, die jetzt aus den Krankenhäusern gestartet werden und viel größer oder viel präsenter sind als vorher. Also ich denke, wir haben da wahrscheinlich mehr Rückhalt für Proteste, als wir denken.
Ja, aber ich glaube, wir müssen auch der Angst natürlich begegnen, ne? Also ich glaube, was ich vorhin schon meinte, die Zustimmung ist weniger, weil diese Maßnahmen so geil sind. Ganz im Gegenteil, es schränkt ja irgendwie die Bewegungsfreiheit oder die Freiheit von vielen, von allen Menschen gerade eigentlich ein. Sondern eher aus Angst und Unsicherheit sucht man irgendwie eine Stabilität oder eine Stütze in irgendwie so staatlichen Maßnahmen. Und damit müssen wir uns natürlich auch auseinandersetzen. Das heißt, wenn wir jetzt zu einer großen Demo aufrufen, müssen wir auch klar machen, wie wir uns das vorstellen, dass es quasi trotzdem sicher für alle Beteiligten ist. Also sicher im Sinne von gesundheitlich sicher. Wir müssen damit rechnen, dass es Repressionen gibt vom Staat. Aber dass wir auch einen verantwortungsvollen Umgang suchen wollen und nicht, dass es eben nicht hinterher so ist, das sind die Uneinsichtigen, die jetzt auf die Straße gehen, obwohl wir doch eigentlich jetzt gerade diesen großen gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind.
Das sehe ich auch so. Und ich finde es auch wichtig, tatsächlich dieses Jahr das inhaltlich in der Gesellschaft viel stärker zu verklickern, worum es geht an diesem Tag. Also ich glaube, was wichtig wäre, wenn man dieses Jahr irgendeine Form von Demonstration auf die Straße trägt oder von Protest, wie er auch immer aussehen mag, vorher in der Bevölkerung da viel mehr drüber zu werben, zu berichten quasi, worum es geht, warum dieser Protest gemacht wird, damit er nicht aus dem Nichts kommt und dann ja wieder so ein Bild von den Chaoten, die sich um nichts, um keine Sicherheit von anderen Menschen scheren, gezeichnet werden kann.
Das fand ich ja tatsächlich das Coole an dem Aufruf, weil das ja transparent gemacht wurde von so, ey, auf der einen Seite, was wir jetzt auch schon hatten, wollen wir uns nicht vorschreiben lassen, ob wir protestieren oder nicht, sozusagen, die Ebene und gleichzeitig aber auch so, wir sehen die Ernsthaftigkeit der Situation, also von dem her ist es schon, denke ich, ein ganz guter Schritt, da halt zu einer Diskussion einzuladen und bei mir bleibt es trotzdem echt so ein Fragezeichen, wie kann das funktionieren? Ich oute mich und gebe es zu, ich bin kein großer Fan der 1. Mai-Demos. Leider. Und trotzdem finde ich natürlich den ersten Mai wichtig. Gerade jetzt nochmal mit dieser Debatte eine Relevanz kommt, wo ich mich dann auch angefangen habe, damit zu beschäftigen. Und nicht in dieses, Demos sollten ja nicht die einzige Form des Protests bleiben. Also es vertritt sich schon auch oft. Und ich denke mir aber gerade aufgrund eben dieser auch für mich erschreckenden Debatte und der Ablehnung, die gab, ich habe tatsächlich einfach keine Lösung.
Was ich relativ entscheidend finde, ist, dass die 1. Mai-Demo, so wie sie die letzten Jahre stattgefunden hat, immer ein starker Ausdruck vom radikalen linken Teil der Gesellschaft war, in Berlin und deutschlandweit. Und es schade wäre, wenn sie eben wegen der Maßnahmen in irgendeiner Form verloren geht. Deswegen wäre es mir sehr wichtig, dass irgendetwas stattfindet an diesem Tag und er nicht herunterfällt, nur weil Virus ist und die Regierung entscheidet, dass jetzt dagegen Maßnahmen zu treffen sind.
Ich denke, der 1. Mai ist jetzt nur ein aktuelles Beispiel. Tatsächlich waren schon einige andere Proteste und Demonstrationen in Vorbereitung, die jetzt ja auch abgesagt werden mussten, sowohl in Mietenkämpfen als auch gegen Rassismus und vor allem auch europäischen Außengrenzen und die Situation da. Aber ich denke, was halt deutlich wird aus dem, was wir jetzt bislang diskutiert haben, ist auf jeden Fall, dass wir trotz der herausfordernden Situation, in der wir uns gerade befinden, nicht unsere kritische Perspektive verlieren dürfen und diese Maßnahmen sowohl politisch als auch in Form von Repressionen nicht einfach hinnehmen und da auf jeden Fall überlegen müssen, wie wir weiterhin damit umgehen. Und klar ist jetzt auch, dass dadurch, dass einfach so viele Sachen in der Schieflage vorher waren und jetzt natürlich nochmal drastischer werden, also auch gerade so ein Beispiel der Situation an den europäischen Außengrenzen, die Situation ist ja noch schlimmer geworden. Es braucht halt tatsächlich politische Zeichen, die gesetzt werden. Wir können jetzt nicht einfach plötzlich in Stillstand und Schockstarre verharren. Und auch deswegen ist sozusagen die Debatte um Protestformen total wichtig und zentral.
Ja, wir fänden es gut, wenn ihr euch beteiligt an der Diskussion, sowohl um den 1. Mai als auch um die Diskussion, die jetzt weiterlaufen, wie Protest aussehen kann, deutschlandweit und europaweit, vielleicht sogar weltweit, wenn ihr global organisiert seid. Ja, wir können euch alle nur dazu auffordern, euch an der Diskussion um den 1. Mai zu beteiligen und auch bei uns auf dem Pad mitzudiskutieren, mit uns und mit anderen. Engagiert euch, kämpft, der Widerstand ist da. Hoffen wir, dass er noch größer wird. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento.
aquel cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay, qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto.